Ja, also ich habe mir vier Vibe-Coding-Tools, nenne ich sie jetzt mal einfach vorgenommen, nämlich Lovable, Replit, dann V0 von Vercel und Base44. Mein Ziel war zu schauen, wie performen denn diese einzelnen Tools, also wie funktionieren die so overall. Aber ich habe auch die Ergebnisse jedes einzelnen dieser Tools hochgeladen. Also man kann sich das auch auf GitHub dann alles angucken, habe ich auch immer verlinkt.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für eure Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Managed Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern. Und Mittwald hat mit dem MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich, unter uns Nerds. Sachen anklicken in einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's auch die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 690. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir zum einen aus dem Team den Hans. Hallo Hans.
Hallo, ich bin mal wieder am Start.
Yay, yay. Und ich bin der Shep. Und genau, du bist am Start, weil du Dinge erforscht hast und davon berichten möchtest.
Genau, ich habe mich so in den letzten Wochen immer mal wieder mit verschiedensten AI-Frontend-Generatoren, nenne ich sie jetzt mal, oder auch Vibe-Coding-Tools beschäftigt.
Und jetzt machen unsere HörerInnen direkt aus vor Schreck.
Nee. Ja, das ist doch das Gute, wenn man direkt mit dem Thema sozusagen
mit der Tür ins Haus fällt.
Mit der Tür ins Haus fällt, genau.
Okay.
Genau. Wahrscheinlich haben wir ja alle irgendwie jetzt Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten, Jahren, ne, mit irgendwelchen Vibe-Coding-Tools und hier ist das neueste coole Tool und habt ihr das schon ausprobiert. Und mir ging es im Endeffekt auch so, ne? Ich habe selber irgendwie angefangen, jetzt viel zu programmieren. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Ich habe, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich habe meinen ehemaligen Arbeitgeber Pro7Sat1 verlassen, habe dadurch mehr Zeit und kann mich auch wieder dem Programmieren widmen, was ich super cool finde. Und habe in der Zeit dann halt auch viel mit Tools experimentiert. Was funktioniert gut, ne? Was gibt's denn überhaupt über Copilot hinaus, was man gut verwenden kann? Ja, und so kam ich dazu, eigentlich mich nochmal mit der Materie ein Stück weiter auseinanderzusetzen. Wir haben ja das Thema im letzten halben Jahr oder so ja auch schon mal angegangen oder Anfang des Jahres, ne? Wo wir auch schon mal mehr über so Coding Tools gesprochen hatten.
Wobei wir da weniger mit Vibe-Coding, glaube ich, hatten. Also wir haben ja schon mehr mit so in die IDE integrierte Geschichten, glaube ich, das hatten wir so mehr. Und ich glaube, da ging's. Ja, genau, also vielleicht müssen wir das auch nochmal definieren, was jetzt eigentlich Vibe-Coding genau ist. Genau, und so als Kontext, du hast so in der Vorbesprechung erzählt, dass du fährst ja gerne Fahrrad und du hast irgendwie Bock irgendwie auf so eine App, die es einfach noch nicht gibt, ne?
Ja.
Und das war so der Anlass, diese Dinge auszuprobieren, um eben vielleicht einfach schneller was Arbeitsfähiges zu haben, das du dann eben fürs Fahrradfahren nutzen kannst. Und dann hast du letztendlich gesagt so, hey, ich guck mir dafür verschiedene Vibe-Coding-Tools an, ne?
Ja. Also wenn ich da vielleicht nochmal rein darf, genau, das war so ein Thema, ja. Also ich habe mir Gedanken gemacht, irgendwie ein Coaching-Tool, wie du gerade gesagt hast, fürs Cycling. Und irgendwie will ich so ein Start bauen lassen von irgendeinem Tool. Das muss doch ganz gut funktionieren, habe ich mir gedacht, was schon so ein paar Sachen erfüllt. Und warum bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen? Ich habe mir in letzter Zeit öfter mal, wenn ich irgendwie so ein Tool-Gedanken hatte, mich dem gewidmet, dass ich gesagt habe, ich schreibe da jetzt mal irgendwelche Specs für runter und dann möchte ich das gerne mal von einer AI bauen lassen und kann das Tool dann nutzen. Das haben wir wahrscheinlich irgendwie alle im Laufe der letzten Jahre mal gemacht und uns alle irgendwie mal angeguckt, was gibt es denn für Tools, die das gut können, gerade wenn es so Mini-Aufgaben sind, ja. Und zuerst war das aber so in meinem Kopf mit einer Extension, die ich nutze im Browser oder genutzt habe, muss ich vielmehr sagen, die einem so Texte vorliest auf einer Webseite. Also, keine Ahnung, du hast einen Blogpost und hast jetzt, also ich bin einfach besser darin, Dinge zu verarbeiten, zu verstehen, wenn die vorgelesen werden oder wenn ich die auf dem Ohr habe. Wenn ich gleichzeitig noch den Blogpost dazu sehe und mitlesen kann, dann funktioniert das für mich besser, um lernen zu können oder um zu verstehen, was da drin vorgeht. Wenn ich nur lese, habe ich Konzentrationsprobleme, habe ich schon immer mein ganzes Leben lang. Ich bin super schlecht im Lesen, bla bla bla. Egal. Wahrscheinlich geht's uns aber oft so, dass wir uns denken, so lange Texte und ha, ich muss jetzt mal eine Pause machen und dann wieder ansetzen, ja. Und dieses Tool, was ich da verwendet habe, das hat halt irgendwie dann immer mehr coole Features in den Premium-Bereich verlagert. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das kannst du auch mal selber bauen. Es gibt doch auch hier ja irgendwie APIs, die halt im Browser Web-Speech-API verwenden können und wo man sagen kann, okay, ich möchte diese Sprache nutzen und hier gibt's vorgefertigte Stimmen irgendwie und dann lasse ich doch in meinem Chrome mir das mal irgendwie vorlesen, was da steht. So, und das, genau, hatte ich natürlich keine Lust, mir selber zu bauen, weil das ist ja trivial und da musst du wieder so viel Boilerplate-Code für eine Chrome-Extension schreiben und dann hast du vergessen, im Manifest irgendein, keine Ahnung, Icon zu definieren oder sonst was, ja. Und das will ich nicht googeln müssen.
Viel, ne, was da so dazugehört, ne, viel so Kleinkram, viel einfach genau. Kleinstarbeit.
Genau. Und dann bin ich hingegangen und habe erstmal gesagt, so, okay, ich lasse mir jetzt erstmal so die groben Anforderungen von dem einen Tool analysieren, nämlich über eine AI, der ich einfach sage, hey, schau dir mal das Tool hier an, schreib mir mal eine Liste an Features runter, die dieses Tool hat und dann verpackt das Ganze so, waren natürlich ein paar Schritte dazwischen, ihr kennt das alle, dauert immer alles ein bisschen, bis man dann wirklich die richtigen Prompts gefunden hat dafür, aber dann irgendwann hatte ich halt einen Markdown-File mit bestimmten Features, die halt so diese Extension dann erfüllen soll. So, und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, und jetzt gehe ich mal in ein Tool rein, ein Tool meiner Wahl und lass das mal bauen und guck's dann mal an und dann entwickle ich das mal weiter. So, das war der Starting Point, ja, und du hattest eben gesagt mit dem AI-Coach, das ist dann etwas gewesen, was dann später folgte, wo ich mir dann schon mehr Gedanken dazu gemacht hatte, wie baue ich denn sowas generell auf, was will ich denn überhaupt initial, dass dieses Tool kann, so solche Sachen, ja. So, und genau wie du gesagt hast, es ist halt super wichtig, sich zu überlegen, was gibt es denn eigentlich für Tools und was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ja, du hast ja schon gesagt, Begriff Vibe-Coding, was gibt sonst noch so für Arten, AI einzusetzen innerhalb des Editors, ne, habe ich mir zum Beispiel auch angeguckt. Genau, und beim Vibe-Coding geht es ja vor allem darum, halt in natürlicher Sprache einer Maschine, also einer AI, zu sagen, hey, ich möchte folgendes Softwareprodukt erreichen, bau mir das mal. Und wenn das dann noch nicht so ist, wie man es hat, ne, dass man dann dem Tool sagt, hey, pass doch mal dieses Tool oder das, was du gebaut hast, entsprechend an, damit das so und so funktioniert. Das Wichtige ist halt da, einfach in dieser natürlichen Sprache zu arbeiten und Code halt am Ende rauszubekommen, so verstehe ich das, ne? Genau, und das ist halt so eine Sache, ich glaube, wo halt auch viele Menschen, die halt sich nie für Programmierung interessiert haben und nie was mitmachen wollten, aber die halt irgendeinen Need hatten, ein Tool zu bauen, sich halt in den letzten Jahren gedacht haben, seitdem das halt in den verschiedenen AI-Models halt besser wurde, Code zu generieren, hey, komm, ich probiere das doch mal aus, ja. Und man kann jetzt in GPT hingehen, GPT-5 nutzen und sagen, okay, bau mir doch mal hier eine App. Man kann das in Google machen, in Gemini und hier mit dem 2.5 Flash-Modell probieren. Und lately, das haben die meisten von euch eventuell mitbekommen, hat ja Claude auch nochmal ein neues Modell für Coding veröffentlicht, Claude Code, mit dem es sehr gut sein soll, kann ich auch später noch was zu sagen, zu programmieren, was die halt Code ja generieren und entsprechend dieses Vibe-Coding halt entsprechend ermöglichen über deren Interfaces, die man sowieso hat, ne? So, das ist so das eine Paket.
Ja.
Dann können wir in das andere reingehen, nämlich das mehr, sagen wir mal, was ich zumindest als eins der ersten Dinge genutzt habe, was AI anbetraf, nämlich in der IDE mit beispielsweise einem Tool wie GitHub Copilot, zu sagen, okay, ich habe hier folgendes Problem vor mir, eine Funktion, die ich eventuell mal mir von der AI generieren lassen möchte, weiß nicht, keine Ahnung, einen Suchalgorithmus implementieren, der Klassiker, ja, oder weiß ich nicht, man möchte irgendwie vergleichen eines Objekts anhand bestimmter Parameter, ist immer ein bisschen hakelig, wenn man sich so selber die Gedanken machen muss und das runterschreiben muss, und wenn man der AI sagt, hey, mach das mal so und so, funktioniert das in der Regel eigentlich ganz gut, ja. Wichtig, haben wir ausreichend drüber gesprochen, da muss man natürlich sehr, sehr viel kontrollieren, ist das, was da passiert ist, eigentlich das Richtige, was da passiert ist, ne, und sehr, ja, eine thorough Review dessen machen, und wirklich derjenige sein, der halt sich, oder diejenige sein, die halt so, die Kontrollinstanz sind für die AI. Aber da gibt's eigene Folgen zu, können wir auch nochmal verlinken, glaube ich.
Ja.
So, und das innerhalb des Browsers, ne, und gerade halt selber viel coden, aber die AI halt nutzen, um auch Code schreiben zu lassen oder Sachen ergänzen zu lassen, die Codebase besser zu verstehen, nennt man halt häufig, glaube ich, AI-infused Coding, so dass man halt dann so, ja, mit der AI gemeinsam in der Symbiose als Pair-Programming-Paar sozusagen auftritt, sage ich mal.
Ja, naja, das ist ja auch so eher, wie ich es benutze, so als Rubber Duck sozusagen, dass man vor allem dann in Bereichen, in denen ich mich jetzt auch nicht so auskenne, also jetzt zum Beispiel, also auch konkret jetzt bei unserem Podcast, unser Backend läuft auf WordPress, das Frontend nicht, also das nutzen noch WordPress als Headless CMS, aber da stand halt ein Upgrade auf PHP 8 an und weil es uns schon so lange gibt, wir nutzen so ein Podcasting-Plugin in WordPress, das halt ewig alt ist und schon seit 10 Jahren kein Update mehr erfahren hat und natürlich funktioniert das unter PHP 8 nicht mehr und genau, am Ende das zu fixen war total trivial, wenn man einmal erklärt bekommen hat, woran es liegt. Aber wenn du eben nicht täglich mehr PHP machst, also früher habe ich das noch gemacht, aber schon lange nicht mehr. Und genau, da habe ich auch so ein bisschen den Anschluss verpasst. Genau, dann kriegst du aber zumindest deine Fehlermeldung und kannst ja dann hier, guck mal hier, ich habe die Fehlermeldung. Und dann ist er immer ganz cool und sagt, ja, da ist vielleicht eine PHP-Klasse, die irgendwie, wo der Constructor vielleicht noch so alt und legacy-mäßig ist. Vielleicht sollte man hier poste doch mal den Inhalt von der Datei. Und genau, und dann war das Fixen halt relativ leicht gemacht, nachdem ich dann eben so den Hinweis bekommen habe, woran es liegt. Also das finde ich schon ganz gut. Oder eben, weiß ich nicht, auch mal so, ich habe auch manchmal so Fälle, wo ich ein und dieselbe Erweiterung für eine Template-Sprache einmal in JavaScript schreiben muss und einmal nach PHP. Mhm. Und dann ist halt auch manchmal, dass ich mir so denke, so, ah, jetzt möchte ich die ganze Scheiße nochmal in PHP schreiben oder umgekehrt. Und da finde ich es halt dann ganz nett, dann so eine AI zu haben, der mal halt so die Doofarbeit gibt. Aber was du sagst, ist ja auch so ein Use Case. Ich kenne das eigentlich eher so vom Geschriebenen her oder dass man irgendwie so diese Blank Page Blockade hat. Also, dass man so, wie starte ich eigentlich, wie fange ich an und das hast du ja, dafür hast du ja quasi so dieses Vibe-Coding-Tool eben auch benutzt, erstmal sowas zu haben, dass so eine Ausgangsbasis ist. So, ne?
Ja, genau. Ja, komme ich gleich nochmal zu, was ich noch rausarbeiten wollte bei dir, halt zum einen, was du gesagt hast, dieses Boilerplate-Code oder Dinge von A nach B transformieren, ne? Das, was halt ganz häufig auch beschrieben wird als die AI, ist halt irgendwie, ich finde das ein bisschen schwierig, so vom Vergleich her, aber wie eine Art Junior Engineer, ne? Und ich habe es jetzt öfter mal auf Konferenzen gehört, dass viele Junior Jobs wegfallen, dass man nicht mehr Junior hiert, weil man halt sagt, okay, von JavaScript nach PHP zu transformieren, da brauche ich jetzt keinen Menschen mehr für, der das macht, sondern ich nehme halt die AI, ist aber natürlich ein sehr valider Use Case für die AI, ne? Und der zweite Use Case, das hast du gesagt, so, was ist denn hier mit diesem Fehler eigentlich, wenn man selber mehr in Anführungsstrichen der Junior ist oder die Person ist, die vielleicht noch nicht das Fachwissen in etwas hat und sich dann zu erklären zu lassen, nämlich als mehr sozusagen dem Expert, jemand, der halt einem ganz viele Sachen auch über eine Codebase, gerade eine Brownfield-Codebase sozusagen mal erklären kann, ja, die man selber vielleicht gar nicht checkt, weil das so viel Daten sind, die da irgendwie da sind. Ne? Das ist halt auch noch, finde ich, ein total valider Use Case. Und dann, du hast ja gesagt, ne, dann paste mir doch mal den Code, sagt die AI zu einem, oder so, das soll man ja immer nicht sagen, ne, sagt dann das Model, was man halt gerade genutzt hat, antwortet dann mit, gib mir doch mal den Code. Und das ist halt ganz cool, dass man ja mittlerweile in eigentlich allen Editoren irgendwelche Extensions hat, die dann Zugriff auf den Code haben können, ne, in Klammern, ja. Bitte schaut auf die Privacy Concerns, können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf oder keinen Bock drauf einzugehen.
Ja, ich habe übrigens noch eine coole Geschichte auch vom Podcast, die ich auch mit Hilfe von AI gemacht habe. Und zwar, wir haben ja auf unserer Statistikseite auch die, die wird jeden Tag neu generiert und da sind auch immer die Daten von Spotify drin. Also was ist so quasi das Geschlechterverhältnis, was ist so sind die Altersgruppen, die uns hören und so. Das Problem ist halt, dass Spotify eigentlich komplett zugenagelt ist. Also kommst du nicht rein, wenn du nicht deren eigene Weboberfläche benutzt und das halt irgendwie so immer da reingucken und das dann händisch updaten, ist ja irgendwie, wer macht das schon? Ist ja beknackt, will man nicht. Und es gibt Menschen von Open Podcast, die hatten wir auch schon teilweise zu Gast, beziehungsweise der Wolfgang, der macht hier den Engineering-Kiosk mit und die haben so ein Tool, eben dieses Open Podcast-Tool gebaut, das war, glaube ich, ein Go oder sowas. Die haben sozusagen sich da herum engineert um Spotify herum und dachte ich mir, das wäre eigentlich cool, wenn wir das auch so hätten, also dass wir auch so uns bei denen anklinken könnten, aber ja, Go, kein Plan. Und da habe ich dann auch eben mit Hilfe von AI mir so ein bisschen das reverse-engineert, wie die das gemacht haben und es dann eben selber bei uns auch zu implementieren. Und das funktioniert echt ganz gut.
Ja, für sowas ist es halt auch mega gut, ne? Also ich finde halt alles, wo man halt auch innerhalb der IDE mit der AI arbeiten kann, bietet halt auch einen totalen Mehrwert, wenn du dann das Go-Projekt dir öffnest, ne, und sagst halt, erklär mir das doch mal, in simple terms sozusagen, wie ist denn hier die Architektur? Bau mir doch mal eine Architekturskizze oder sowas. Das kann die AI halt und das ist halt ganz cool. Oder können die verschiedenen Modelle verschieden gut, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, also ich habe ja eben schon genannt, ne, bei ChatGPT oder auch wenn man jetzt beispielsweise einen Cursor nutzt, ist es halt cool oder ist es halt gut, auf die neuen Modelle zu gehen, wie beispielsweise im GPT-5, weil die halt einfach viel, viel mehr verstehen. 5.1 ist ja jetzt auch, glaube ich, draußen, habe ich jetzt noch nicht probiert, weiß auch gar nicht, ob das schon überhaupt in Cursor drin ist. Also Cursor ist meine IDE der Wahl aktuell, was das Ganze anbetrifft. Wobei ich sagen muss, dass ich beispielsweise Cloud Code auch innerhalb von VS Code verwendet habe für um das halt auszutesten, genauso wie Copilot auch innerhalb von VS Code, ne? Und irgendjemand hat hier im Podcast mal gesagt, ich weiß jetzt, ich glaube, es war hier in unserem Podcast, so, die Person verwendet halt auch immer gerade dieses Tool, was gerade am besten, am weitesten in der Entwicklung ist, weil es halt auch da sehr, sehr viel passiert und sich eigentlich immer laufend was ändert. So, ich bin mit Cursor jetzt sehr zufrieden, die sind sehr stabil, haben gerade eine neue Runde Kohle bekommen und vor allem haben sie eine sehr hohe Bewertung bekommen. Klar, sprechen wieder alle von der AI-Bubble, ne? Aber muss man halt auch ein bisschen drauf gucken. Das gibt ja auch eine Indikation, okay, wie gut wird sich das Tool jetzt weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Und im Endeffekt.
Genau, aber die setzen ja letztendlich einfach auf irgendwelche anderen AI-Services auf, ne? Ja. Und ich glaube, Ja, genau. Also du kannst ja dann im Grunde jeden anbinden im Hintergrund, den du möchtest. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das für jede IDE gilt, aber so grundsätzlich ist das ja möglich und ja.
Ja, wenn man selber beispielsweise ein feingetuntes Model hat, bei dem man sagt, okay, das ist viel besser als irgendwie mein Standard GPT-5, dann kann man das ja verwenden, um zu programmieren. Das ist gar kein Problem, ja. Und da ist ein ganz gutes Beispiel V0 von Vercel. Die haben im Hintergrund auch eine API im Endeffekt, über die du halt deren Modell ansprechen kannst. Und das ist im Endeffekt genau auch etwas, was man implementieren oder wo man halt sagen kann, okay, ich füge hier mein Custom Model in Cursor hinzu und verwende halt, um meine um was auch immer zu bauen, halt V0 Modell, weil ich da drauf vertraue, dass das halt ganz gut funktioniert. Da sind wir dann halt auch vielleicht langsam in dem Thema, was ich dann
gemacht habe. Da hast du die Brücke geschlagen.
Ja, genau. Also ich habe mir einige dieser Vibe-Coding-Tools angeschaut und habe geguckt, okay, wie funktionieren die denn eigentlich und was ist eigentlich der Output einer generierten App? Ne? Nochmal zur Erinnerung, ich hatte ja vorhin erzählt von dieser App, die Blogposts vorliest. Und sowas wollte ich mir gerne bauen lassen, jetzt aber halt als Web-App. Ich habe nicht gesagt, okay, Chrome-Extension fand ich ein bisschen, ist halt so special need, ne, sondern eher, okay, ich will halt irgendwie ein Interface haben, da soll eine URL reingepastet werden können oder ein PDF hochgeladen werden können und dann basierend darauf soll es halt möglich sein, den Text sich vorlesen zu lassen von einer Website. So, bei einer Website ist halt wichtig, darauf zu achten, ne, dass man halt wirklich den Content liest und nicht viermal die Navigation oder whatever, ja, also das heißt so
Art-Reader-Mode-mäßig, ne?
Genau, richtig, ja, das musste man halt implementieren und dann das Vorlesen an sich, da war es mir dann wichtig, auf verschiedene Features wie beispielsweise ein Autoplay zu gehen und dass man pausieren und stoppen kann, dass man den Text, der vorgelesen wird, auch mit markiert, wenn er gelesen wird, ne, die Lesegeschwindigkeit ist natürlich ein Thema, eine Stimme eventuell auszuwählen, manche kommen halt mit der einen besser klar als mit der anderen, so, das waren halt so ein paar Facts, ne, die halt eher aus einer Feature-Liste herauskamen und das andere waren dann halt so softere Faktoren, sage ich jetzt mal, die ich mir angeschaut habe, ne, wie sieht's denn aus, wenn ich diese App mir generieren lasse, wie performant ist die denn, also Lighthouse-Scores, die ich mir da angeguckt habe, und ja, solche Dinge, die halt so ein Stück weit objektiver sind, ne, so was ist, wie ist die Code-Quality, da habe ich versucht, ein paar Metriken rauszuziehen, kann man das Ganze dann auch immer aus einem Tool exportieren und so weiter. So, genau. Mein Ziel war, mal zu schauen, wie performen denn diese einzelnen Tools so im Allgemeinen, also wie funktionieren die so overall, ja, also im Endeffekt, um die Frage zu beantworten, welches Tool würde ich denn jetzt verwenden, wenn ich, wie du das vorhin gesagt hast, ne, hier den AI-Coach für Cycling bauen würde, welches Tool nehme ich denn da?
Welche hast du dir denn jetzt insgesamt vorgenommen, ja, von den vielen, die es gibt?
Ja, also ich habe mir 4 Vibe Coding Tools, nenne ich sie jetzt mal einfach vorgenommen, nämlich Lovable, Replit, dann V0 von Vercel und Base44. Und zusätzlich habe ich Cursor als Editor genutzt und dem die gleiche Aufgabe gegeben, genauso wie Copilot mit, also GitHub Copilot mit VS Code und auch Claude Code, also 3 mehr Editor-based Tools und die genauso genutzt. So. Es war schon klar, dass diese Editor-Based-Tools andere Dinge gut machen werden als die übrigen Tools. Es gibt natürlich noch viel mehr dieser Vibe-Coding-Tools mittlerweile, aber die 4 habe ich jetzt genommen aufgrund von, ja, Verbreitung beziehungsweise das, was man halt so liest, was Leute verwenden. Ne? Das waren Lovable, Replit und natürlich V0. Und Base44 kam eher dazu, weil ich das tatsächlich super viel YouTube-Werbung bekomme von denen.
Okay, weil ich habe davon noch nie gehört.
Ja, also man findet sie ab und zu, wenn man mal googelt. Und sie haben halt, es war wirklich jeden Tag habe ich da Base44 irgendwie gesehen. Oder wenn ich mal was geguckt habe, ne? Und deswegen habe ich die mal mit draufgenommen, um mal zu gucken, okay, wie performen die? halten die das Versprechen hier, jeder kann jetzt seine, das, was halt jeder verspricht, ne?
Ja.
Genau. Und das habe ich mir entsprechend mal angeguckt und das war die Liste der Tools. Fehlt dir da was?
Nö, eigentlich nicht. Also genau, Lovable, Replit und Vercel sind jetzt so die, die ich kenne. Und dann Bolt habe ich schon so irgendwie ein paar Mal
ja, stimmt.
Auch gesehen. Genau. Aber auch, weil die, glaube ich, hier die VidConf gesponsert haben, meine ich. Genau, die anderen kenne ich aber dann wiederum nicht.
Ja, also genau, die sind auf jeden Fall auch sehr groß. Die schreiben bei sich selbst auf die Website the number one professional vibe coding tool trusted by Accenture, Google, Meta, Salesforce etc. Also das wäre nochmal interessant, das nochmal zu erweitern. Mir war es eigentlich, also die wichtigsten waren für mich wirklich VZero und Lovable. Und Replit wollte ich nochmal zusätzlich mit ausprobieren, genau.
Ist Lovable nicht sogar ein deutsches Produkt?
Ah ja, die kommen aus Berlin, genau.
Kommen aus Berlin, ja. Genau, und Replit habe ich nicht gekannt, bis da dieser Zwischenfall passiert ist mit diesem Typen, der irgendwie mit Replit alles gebaut hat und dann hat Replit eben irgendwie seine Production Database gelöscht.
Oh.
Und hast du das mitbekommen?
Nee.
Also das war ganz,
ganz
also
groß.
Das war irgendwie ganz amüsant, das so von außen zu verfolgen und dann hat das halt erstmal gesagt, so, nee, ich habe nichts gemacht. So, und dann so, bis er dann irgendwann gesehen hat, ja doch, du hast es gemacht. Und so, oh, okay, ja, scheiße, ja, ich hab's gemacht, sorry.
Okay, ja. Mist. Ich muss gerade noch mal korrigieren. Ich glaube, Lovable ist doch kein deutsches Produkt.
Naja, okay.
Genau, da habe ich irgendwie falsch abgespeichert. Musste ich jetzt nochmal nachgucken, woher die kommen. Die sind in jedem Fall. Ich habe jetzt einfach mal bei Careers geguckt und da gibt es die vor allem in Schweden, Stockholm, sag ich mal,
ja, okay.
Boston, London, San Francisco. Das sind so die Standorte. Ja, aber ich habe es auch irgendwie abgespeichert. Es gibt ein anderes Tool anscheinend, was dann aus Berlin kommt. Ja. Alright, genau. Also vielleicht mal zum Vorgehen. Ich habe mir von der AI muss jetzt gerade nochmal überlegen, ich glaube mit Gemini habe ich das dann gemacht, habe ich mir eine Liste an Features zusammenschreiben lassen im Endeffekt, also einen Markdown-File generiert, könnt ihr auch einsehen, ich habe mal einen Blogpost dazu geschrieben und den können wir verlinken logischerweise und genau, dieses Markdown-File habe ich dann entsprechend mit einem sehr generischen Prompt hochgeladen in den jeweiligen Tools, wie man das halt so machen würde, würde ich mal sagen. Ne? Hab gesagt, hier, guck mal, build the MVP for the application named und dann habe ich den Namen mir ausgedacht, speak it, the complete and definite feature list, constraints and scope are provided in the attached document und dann habe ich halt die Liste angehangen und gesagt, final output generate the complete runnable app that fulfills these requirements. In den Requirements selbst war halt auch entsprechend noch eine Liste an Dingen, die out of scope sind, also Dinge, die halt nicht gemacht werden sollen, nur damit man das halt so ein bisschen auch eingrenzt. Ne? Also alles sehr, sehr rudimentär. Guckt es euch an, wenn ihr Interesse habt, aber es war halt super easy, dann nachher zu vergleichen, okay, welches Feature wurde gemacht und welches nicht. So habe ich auch die Liste jeweils bei allen Tools mal eingebaut und habe dann am Ende auch nochmal geschaut, was kostet denn eigentlich so ein Tool, ne? Was funktionierte vielleicht auch ganz gut, was funktioniert nicht so gut. So.
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, ne?
Kosten meinst also,
wie
du jetzt?
Wie viel das kostet. Ja, genau.
Ja.
Was du kriegst für dein Geld, ne?
Genau, ja, durchaus. Also ich war auch bei manchen Tools echt underwhelmed, auch so, was die dann kosten. Also im Ballpark sind die alle so in Richtung 20, 25 Euro im Monat. Der Umfang dessen, was sie aber dann providen, ist dann doch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ja, also beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel VZero, ist eigentlich aus meiner Perspektive das beste Tool. Jetzt greife ich ein bisschen vor für so Vibe-Coding. Einfach durch die Integration mit Vercel. Und Weil da kostet, glaube ich, die Subscription, also muss ich mal hier gerade nochmal genau nachgucken. Genau.
$20 steht hier auch.
Genau, $20 pro Monat. Und du kriegst halt super viel dafür und vor allem halt eine crazy Integration. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in die Werbung abdrifte für MeZero. Mhm. Aber diese Integration, die halt in das Ökosystem von Vercel haben, die ist halt crazy. Also Backend.
Also wahrscheinlich einfach sagen, so ja, jetzt fertig ist das Ding, das ihr hostet eh schon, Domain noch dran und fertig oder so, ne?
Genau. Und das ist halt so das Coole, ne? Dass du, ich habe heute mit einem Bekannten, Stefan Nietzsche, kennt vielleicht auch die einen oder anderen hier, drüber gesprochen. Und was halt super spannend ist, vor 15 Jahren oder so haben Stefan und ich mal nicht ganz 15 Jahre, 13 Jahren haben wir mal in einem Projekt zusammengearbeitet und der PO da hatte damals zu uns gesagt, Hans, am coolsten wäre es eigentlich, wenn wir so einen Button irgendwo hätten, da steht Publish drauf und dann Go Live oder Deploy oder so und dann klickst du da drauf und alle Änderungen, die von dieser Story waren, die gehen dann live. Und genau so ist es halt heute. Da sind wir halt jetzt, ja. Also, dass wir dieses One-Click-Deploy haben, dass ein PO sagen kann, okay, ich nutze halt jetzt dieses Tool. So, und was ich damit meine ist, es geht nicht nur um Frontend-Themen. Ja, Frontend-Themen sind natürlich immer, sag mal, irgendwo, ja, ein bisschen aufpassen, wie ich mich da formuliere, aber es ist...
Ja, wir sind ein Frontend-Podcast, musst du aufpassen.
Ja, genau. Deswegen, also man baut natürlich irgendwie sein Frontend und dann ist das halt das Frontend und natürlich gibt's da viele Fehlermöglichkeiten etc., aber man hantiert nicht mit Customer Data oder so, ja. Oder man muss auch keine Datenbankschnittstelle direkt Payment API direkt anbinden zum Beispiel, ja, sondern in der Regel geht das über irgendeinen Backend-Service, der dann halt auch das Tracking macht, beispielsweise bei Payments. Ganz, ganz wichtig, ne, dass wir halt nachhalten können, okay, was passiert denn damit mit unserem Billing? Funktioniert das auch? Und das will man halt gut analysieren, ne? So, und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass auch Backend integriert ist innerhalb der Funktionalität von einem Tool wie MeZero. MeZero, vielleicht gerade mal, damit ich das mal nochmal richtig sage, das ist nicht das einzige Tool. Backend Functionality kommt auch bei Lovable mit. Die haben auch eine eigene Integration für ihre Backends. Replit kann auch ein Backend teilweise nutzen, teilweise selbst bauen. Und auch Base44 konnte das ganz gut. Oder konnte das, sagen wir mal so, und hat auf eigene Implementierungen zurückgegriffen. Aber bei MeZero ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied und das ist halt diese riesen Landscape an Tools, die man halt über den Market Space von Vercel mitbekommt. Ein Beispiel, Superbase als Datenbank kann halt so viel einfach. Ich weiß nicht, wer das mal von euch genutzt hat. Im Endeffekt kann man halt alles, was Datenbanken so können müssen, darüber machen. Aber man kann halt auch zum Beispiel User Management darüber abbilden. Und MeZero ist so gut in der Integration, dass sie halt das Tool so konfigurieren, dass dein User Management über Superbase läuft und du E-Mails automatisch verschickt bekommst, User sich automatisiert registrieren können und Logins automatisiert funktionieren.
Ja. Also so ein bisschen so quasi diesen ganzen Boilerplate-Code zu Fuß, diese ganzen Prozesse, die ja immer damit zusammenhängen, ne? Passwort vergessen, schick mir die Reset-E-Mail und so, ne? Das ist ja auch so die Vorteile von Frameworks wie Ruby on Rails und Laravel und so, dass die das alles irgendwie so eine Toolbox mitbringen und das ist hier im Grunde auch, nur eben muss die Toolbox noch nicht mal zusammenstöpseln, weil das macht halt dann irgendwer für dich, ne?
Genau. Also ich habe häufig in der Vergangenheit beispielsweise auch Auth0 verwendet, um halt so User Management zu betreiben. Oder was heißt häufig? Mal hier und da. So viel habe ich ja dann doch nicht.
Ja, auch um die Kack-OAuth-Prozesse nicht implementieren zu müssen.
Genau.
Die auch etwas anstrengend sind, ja.
Richtig. Dann sieht das halt aber noch nicht genauso aus, wie du dir das vorstellst, sondern das sieht dann halt so aus, wie das halt bei Auth0 aussieht. Und außerdem musst du dann halt noch aufpassen, dass du irgendwie die richtigen Rollen übergibst vom Frontend, wenn du das halt möchtest, ne? Oder von deinem Backend für das Frontend sozusagen oder die API-Schicht, die du doch dazwischen hast oder so, und dann musst du halt noch sicherstellen, dass du die API-Keys auch richtig hinterlegst, ja, dass die auch als Environment-Variablen überall da sind. So, und
wie, nicht ins Repo rein?
Natürlich, die committen wir doch alle in unseren .env-File, den wir natürlich mit einchecken, okay.
Aber tatsächlich hatte ich das letztens auch gelesen, also dass relativ viele so AI-generierte Codebases irgendwie diese, also da sind halt diese, die Keys dann mit in der Codebase. Aber klar, also ich meine, also das ist ja auch so ein bisschen das Risiko, ne? Du überschreitest ja so deinen Kompetenzbereich auch ein Stück weit. Also du machst auf einmal dann noch Backend und dann ist ja nochmal Backend Security nochmal so ein ganz spezieller Punkt, ne? Oder keine Ahnung, Daten, also oder Passwort-Hashing. Und je nachdem, wie dein Know-how da ist, verlässt du dich dann vielleicht auf die Fähigkeiten von so einem Tool und aber du bist dann nicht mehr in der Lage, bewerten zu können, ob das robust ist, was das macht oder nicht. Ne? Ja. Also,
natürlich, da muss man
Vielleicht aufpassen.
Genau, da muss man ein Stück weit aufpassen und sich wirklich Gedanken machen, was will man da auch übernehmen und für was will man das auch übernehmen. Aber die Möglichkeit ist halt da und ich fühle mich jetzt beispielsweise sicher damit zu sagen, okay, wenn ich mir den Code von dem Datenbankmanagement oder von User Management angeguckt habe, dann kann ich darauf vertrauen, dass das zumindest genauso bugfull läuft, wie wenn ich selber schreibe, ja. Also ich muss halt testen, da komme ich nicht drum rum. Ja. Und also aus meiner Perspektive, allem, was ich jetzt getestet habe, und ich habe jetzt sehr viel Code halt vor allem für meinen AI-Coach auch von AI generieren lassen, muss ich halt sagen, es ist schon einfach an vielen Stellen auch einfach so viel besser als ich. Also, keine Ahnung, ich nehme mich jetzt mal als durchschnittlichen Engineer, ja, mit ein paar Jahren Erfahrung. Also muss ich echt sagen, was da auch teilweise für Cases dann bedacht werden, wo ich sagen müsste, okay, da müsste ich jetzt wieder drei Schleifen drüber drehen. Es gibt auch die komplett anderen Erfahrungen, ja, wo man sich denkt, so jetzt habe ich dir das dreimal gesagt und jetzt schon sehr im Detail, wie du das machen sollst. Du machst trotzdem so eine Krütze. Die gibt's auch, will ich nicht verschweigen und will ich nicht sagen, dass das nicht so wäre, ja. Aber die Vorteile. Also ich teile persönlich die Erfahrung, die halt man manchmal in so Blogposts liest, wie ja, am Ende ist es doch wieder die gleiche Zeit, die man damit verbringt, weil halt die AI doch so viel Quatsch macht. Teile ich in einem Greenfield-Projekt, muss ich jetzt sagen, nicht. Und jetzt auch schon ein bisschen mehr Code, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich da...
Ja, also ich meine, du hast ja in deinem, also wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe bei deinem Blogpost, du hast ja auch nur ein Prompt da reingedonnert, ne, in die jeweiligen Tools. Ja. Ja. Und dann hast du ja dann in der zweiten Runde hast du nochmal quasi als Prompt gesagt, so, guck dir nochmal hier die Feature-Liste an, check den Code, den du geschrieben hast eben, guck, geh nochmal durch und guck, ob du wirklich nichts vergessen hast, ne, so in der Art.
Ist eigentlich schon sehr frech, also muss man ja sagen, ne, also so macht man es ja eigentlich nicht. Man würde ja dann danach noch hingehen und nochmal nachbessern, da wo es halt nicht funktioniert. Das war auch so ein Stück weit mein Fazit an der einen oder anderen Stelle. Also wenn man da funktionieren jetzt manche Sachen nicht, manche Features nicht, da fehlt vielleicht noch was, ja, und wenn man jetzt in dem Tool nochmal sehr, sehr klar auf die Nase binden würde, hier folgendes Feature hast du aber irgendwie doch nicht so hinbekommen, mach es doch jetzt doch bitte mal. Und ich glaube, also wirklich auch in dem Ton, ne, mittlerweile haben wir ja öfter schon gehört, ne, wenn man frech ist zur API oder Forscher, dann macht es ja auch besser das, was, oder macht es genauer das, was man halt möchte, so. Und ich glaube, das kann man halt an der Stelle halt auch einfach sagen, es wäre dann schon besser geworden, klar, aber ich wollte jetzt hier mal einen, sage ich mal, Base-Vergleich haben, sagen wir mal so.
Genau, aber was ich einfach sagen will, ist, du hast dich jetzt nicht komplett verausgabt beim Prompten, dass du danach dich per Defibrillator wieder irgendwie... Nee. Genau, also es war sehr entspannt.
Genau, an der Stelle ja. Ich habe diese Erfahrung gesammelt jetzt halt beispielsweise mit dem Projekt, was ich jetzt halt gerade schon erwähnt habe mit dem AI Cycling Coach, ja. Das ist schon recht weit. Da habe ich sehr viel Zeit jetzt schon investiert und sehr viele Zeilen Code geschrieben, selbst geschrieben und mit der AI. Genau, woher die grundsätzliche Erfahrung kommt, dass ich halt sage, okay, man bekommt da halt schon eher einen nett positiven Effekt raus und zwar einen gewaltigen im Vergleich zu, wenn man das alles selber schreibt, gerade was so Boilerplating anbelangt. Gerade was so Durchblicken von Zusammenhängen anbelangt. Ja. Vielleicht
um. Aber es gibt ja wahrscheinlich so einen Sweet Spot, wenn man sagt, also so ein bisschen so mit den High-End-Stereoanlagen, so, du kannst immer mehr Geld ausgeben, aber irgendwann ist dann so quasi, ist dann die Grenze des Promptings erreicht oder musst du quasi wahrscheinlich den Absprung finden und sagen, okay, cool, danke, ab jetzt muss ich aber quasi den Rest übernehmen und selber über die Ziellinie bringen durch eben Handcoding, oder? Also so wie ich das mitbekomme, sind die ja dann irgendwann einfach, drehen die sich so ein bisschen im Kreis und dann versuchst du dann eben so, nee, du musst jetzt, mach doch das und dann machen die das eine und dann machen die das andere wieder irgendwie so ein bisschen kaputt und so und dann ist so die Grenze erreicht.
Genau, aber das kann auf jeden Fall passieren, aber ich würde das nie als 0 und 1 sehen, sondern eher so als eine Art Sinuskurve. Ne? Mal bist du genau in dem Modus, dass du etwas machen möchtest. Ich gebe ein Beispiel, du willst, also jetzt wieder aus dem anderen Kontext, nämlich mit der AI-Cycling-Geschichte, du möchtest gerne ein neues Feature hinzufügen. Ja, du überlegst dir, okay, ich brauche jetzt hier, keine Ahnung, eine Einstellungsseite, Settings-Page für, um meine Daten löschen zu können, ja, um GDPR-konform zu sein. Vielleicht hast du dich vorher in deinem eigentlichen Interface, wo du Daten darstellst oder wo du ein Chat-Interface hast oder sowas, schon dreimal im Kreis gedreht mit der AI und sagst, hier funktioniert das nicht mehr. Ich programmiere das jetzt selbst, weil dann komme ich klar damit, ja. Oder eine Sache, was ich da auch gemacht habe für dieses Chat-Interface, irgendwie war mir der Code zu aufgebläht und ich hatte das Gefühl, okay, hier habe ich jetzt drei Abstraktionslayer, die ich gar nicht brauche. Das mache ich jetzt mal selber, baue ich das mal neu, weil irgendwie kriegt's die AI gerade nicht hin, ja. Und dann bin ich halt am Ende ohne Abstraktion rausgekommen und ist auch totally fine. Aber jetzt wieder um die auf diese Seite mit GDPR-Konformität, du willst deine Daten löschen, zurückzukommen, da zu sagen, bau mir diese Seite, bau mir den Knopf dahin. Wenn der Knopf gedrückt wird, fragt die Person in einem Modal Overlay, sie muss bitte ihr Passwort eingeben und wirklich Delete tippen oder irgendwie. I don't know, ja, und wenn dann Delete geklickt wird, soll Folgendes passieren. Das ist wieder ein super Auftrag für die AI, dann kann die das bauen. In meinem Fall habe ich für sowas. Ja,
immer wenn es so um das Groundwork, um das Scaffolding von Sachen geht, ne?
Genau, und da dann aber halt auch wieder hinzugehen, gerade in so einem GDPR-Konformitätsthematik hinzugehen und zu sehr genau zu kontrollieren, passiert da genau das, was passieren soll, ja, das ist wichtig. Um dann aber auch zu sagen, okay, das hatte ich halt genau in diesem Fall, hatte ich halt, ich habe dann gearbeitet, keine Ahnung, ein paar Wochen, zwei Wochen, neue Sachen hinzugefügt, alte Sachen sind wieder rausgewandert etc. Und du kommst wieder zurück und denkst dir, ja, okay, aber irgendwie müssen ja die Daten jetzt auch nochmal alle gelöscht werden für GDPR-Konformität, die ich jetzt hinzugefügt habe. Also gehe ich wieder zurück an meinen Punkt auf diese Settings-Page und sag, hey, date mal das alles ab. Und dann guckst du dir das durch, was dazugekommen ist. Du hast ein ganz normales Diff, siehst, okay, hier folgende Sachen sind passiert. Und dann hinterfragst du vielleicht bei der einen oder anderen Sache, muss das sein? Soll das so? Aber dann hast du so eine gute Basis, von der du arbeiten kannst, mit der du eine gute Review machen kannst. Ja. Und vor allem, du kannst halt parallel auch immer fragen, ja, aber was ist denn damit? Oder gibt's nicht noch etwas? Also ich finde das immer super wichtig, halt immer diese... Versuch's nochmal. Bist du dir sicher? Ja, die AI auch zu pressen und zu sagen, so, denk nochmal besser nach. Ja. Und dann kriegt man halt manchmal auch bessere Ergebnisse. Aber mal nochmal zurück zu dem Thema Vibe-Coding-Tools. Also, ich wollte noch sagen, neben diesen Integrationen in Plattformen, beispielsweise bei V0 mit Vercel, gibt's halt auch bei anderen Tools, das muss man halt auch fairerweise sagen, wirklich gute Integrationen, auch mit Superbase, beispielsweise bei Lovable. V0 hat auch eine Integration, ich habe mit den Leuten von V0 gesprochen, die haben mir auch eine Kappe geschenkt, muss ich sagen, nicht, dass ihr nachher denkt, wegen der Kappe sage ich hier bestimmte Sachen, ja. Ne, nee, auf jeden Fall, die haben halt auch eine Integration mittlerweile zu Stripe, das ist halt auch ganz angenehm, ja, wenn man da irgendwelche Billing-Themen einbauen möchte, eine Subscription einbauen möchte oder sowas, ja. Finde ich halt schon auch sehr spannend. Und natürlich alle möglichen weiteren E-Commerce-Plugins, die man sich so vorstellen kann oder Tools, die man sich so vorstellen kann.
Mhm. Das ist halt, weil die ihren Vercel-Marktplatz da haben mit ihren Erweiterungen.
Genau. Und das funktioniert halt einfach out of the box. Ne? Man sagt, hier, bau mir das mal da dran. Dann kriegst du deinen API-Key, der geht automatisch in deine Env-Konfiguration. Am Ende sagst du halt, kannst du theoretisch einen Knopf drücken und publishen. Ja, das kannst du mittlerweile in all diesen Tools. Alle vier, die ich getestet habe, kannst du theoretisch publishen. Bei Base44 muss man sich allerdings einen Account machen, also muss man allerdings eine Subscription haben. Und wenn du da auch Version Control haben möchtest, musst du $50 im Monat bezahlen. Finde ich überhaupt nicht angemessen. Da sieht man auch keinen Code, wenn man nicht eine 50 oder mindestens $25 Subscription kauft. Deswegen für mich war das mit Abstand das schlechteste Tool von all denen, die ich da mir angeguckt habe. Ja, würde ich sagen, Finger weglassen von, ist meine persönliche Meinung. Probiert es aber selbst aus und dann seht ihr, wie es vielleicht für euch funktioniert.
Ja, was bei Vercel ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, so die Freude trübt, ist ja einfach, dass der CEO auch so ein Bro geworden ist. Der ist ja so, der ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, speziell.
Ja, also
genau. Das stört mich halt da so, dass es einfach so ein Penner ist. Ja, also der ist schlau, aber ist halt einfach irgendwie so ein Bro-Penner.
Aber du beziehst dich da vor allem mit auf so seiner Affinität der US-republikanischen Politik gegenüber, oder was meinst du genau?
Ja, genau. Ja.
Gut, da wäre jetzt mein Gegenargument, wenn du einen der Hyperscaler nutzt, ne, Amazon, Google Cloud Plattform, Microsoft, in one way or the other bist du da eh drin, ja? Jetzt ist es bei dem G, wie er sich ja selber nennen lässt, da ist es halt so, wie es ist, ja. Er ist da ein bisschen sehr outgoing an der einen oder anderen Stelle. Muss man sich halt überlegen, ne? Vielleicht kann man das Thema aber auch nochmal in die andere Richtung spinnen, nämlich will man diese Abhängigkeit von den USA haben. Das ist ja eher etwas, was wir halt auch, Data Sovereignty oder also man möchte gerne mehr Kontrolle darüber haben in der EU, über das, was man da nutzt. So, und da kann ich halt sagen, beispielsweise, also all diese Hyperscaler und auch Vercel sind natürlich US-Companies. Ja, das heißt, das wird man nicht loswerden. Man kann aber natürlich sagen, okay, ich möchte innerhalb der EU gehostet sein. Ein Tipp, was ich mir auch angeguckt habe, ist, über Microsoft kann man beispielsweise auch die Models in Europa gehostet benutzen. Also wenn man die Azure Cloud verwendet, kann man alle OpenAI Models, also die GPT 4o, 4o Mini, GPT 5, kann man alle in Frankfurt gehostet nutzen. Das ist ein Riesenvorteil zu, wenn man beispielsweise die OpenAI API verwendet, direkt verwendet, das geht nicht, ja, da bist du einfach immer auf amerikanischen Servern und das ist halt schon ein Riesenvorteil. Bei Vercel ist es so, wenn man sagt, okay, man möchte all seine Daten auch in Europa gehostet haben, dann geht der Ping oder in Frankfurt gehostet haben, geht der Ping auch nicht aus Europa raus, der bleibt in Paris, habe ich selber mal getestet, das verhindert den Zugriff auf die Daten nicht.
Nee.
Aber man kann sagen, okay, die liegen in Europa, ja, womit sie unter GDPR-Konformität halt fallen, aber ja, US-Konformität.
Die machen ja alles mit Amazon, AWS, glaube ich, die meine ich zumindest, hätte ich mitbekommen.
Okay, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wo die ihre Daten.
Genau, Lovable habe ich auch nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich ein schwedisches Unternehmen. Also das heißt dann zwar die, genau, wo auch immer, ich weiß nicht, die hosten dann wahrscheinlich auch auf einem der Hyperscaler, weil es gibt ja nicht viele Alternativen.
Ja. Aber das ist natürlich auch ein Thema, ne, wo man halt sagen kann, Lovable in meiner Betrachtung zumindest gut weggekommen. Ja, wie gesagt, die haben halt auch ihr eigenes Backend, auch mit Superbase, was halt als Datenbank dann genutzt wurde. Ein europäisches Unternehmen, da hat man in jedem Fall den Vorteil, dass man sich halt nicht in die US-Arme begibt. Ne? Das muss man halt einfach sagen. Und gerade wenn man dann auch sagt, okay, baller da vielleicht auch ein paar Daten rein, die von meinen Kunden sind oder wie auch immer, dann überlegt man sich das vielleicht auch zweimal, geht man da zum amerikanischen Unternehmen oder möchte man das doch vielleicht lieber mit einem europäischen Unternehmen machen, was halt gut funktioniert. Ne? Lovable ja, habe ich jetzt nicht persönlich nicht auf die 1 gerankt sozusagen bei den Recommendations. Mhm. Kann man aber
das war halt jetzt nicht Teil deiner Betrachtung, ne? Aber wenn man so deine Tabelle sieht, hätte ich jetzt das Gefühl, dass die irgendwie als Zweiter durchs Ziel gehen nach Vercel,
ja, oder? Ja, würde ich auch so sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, Vercel so, also die V-Zero muss man ja sagen, weil Vercel ist ja sozusagen die komplette Company, aber dieses V-Zero-Tool, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon aufgrund verschiedener Themen sehr gut. Der Code ist sehr gut, der da rauskommt. Modern Tech Stack, und das ist halt auch ein Takeaway. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der Tech Stack ist natürlich von denen selbst, ne? Also irgendwie, die nutzen halt Next.js, wie alle anderen auch im Übrigen. Oder fast alle anderen.
Ja, so in deiner Übersicht sieht es gar nicht so verschieden aus. Also,
genau, ja. Ja, aber genau, also nochmal auf den Punkt davor, um das abzuschließen, Lovable würde ich auch eher so auf die 2 ranken. Und dann gibt's halt nochmal andere Use Cases. Nämlich, wenn man halt sagt, okay, man möchte jetzt mal von diesem Greenfield Project einen Schritt weiter denken. Nämlich, man hat jetzt was gebaut, will das aber nochmal selber weiterentwickeln. Dann guckt man sich eventuell nochmal Tools an, die halt dann in der eigenen IDE laufen. Und da kann ich in jedem Fall empfehlen, halt Cursor zu verwenden. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ist auf jeden Fall ein super Tool, um halt so einen Rundum-Integration zu haben. Ich war aber positiv überrascht von Cloud Code. Ich habe die mal mit reingenommen, weil ich unbedingt wollte, weil die diesen Hype halt vor ein paar Wochen hatten, mal drauf.
Aber Cloud hat immer schon gut abgeschnitten, so wie ich das mitbekommen habe, was so Coding-Tasks angeht. Also da sind die einfach stark drin. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen deren Pet-Peeve oder Schwerpunkt.
Ja, das hatte ich auch gehört, dass es genau diese Reasoning-Themen sind, in denen die sehr, sehr gut sind, ne? In allem, was wo halt viel drüber nachgedacht wird und so. Und im Code, also ich muss sagen, ich fand halt es in jedem Fall besser als jetzt zum Beispiel dann Copilot. Ja, Copilot hat für mich diesen typischen Charakter von einem Tool, was halt so eher der Pair-Programming Assistant ist, wo du sagst, so mach mir mal diese Funktion, was habe ich denn hier falsch gemacht? Kannst du mir nochmal diese Component refactoren? Ja, so den Eindruck macht mir halt Copilot. Ich weiß nicht, ob ich da auch vielleicht halt nicht die kompletten Kapazitäten ausschöpfen konnte, weil ich es einfach nicht lang genug genutzt habe oder so. Aber ich war ziemlich underwhelmed von dem aktuellen Status von Copilot, muss ich einfach sagen.
Dann gibt's ja, glaube ich, noch hier OpenAI Codex, glaube ich. Das ist dann auch wiederum für Coding-Tasks. Ich guck mal kurz.
Das
hieß Codex.
Das gibt es, genau, aber das kann auch durchaus sein, dass das halt auch gut ist. Habe ich jetzt an der Stelle aber einfach nicht ausprobiert. Mhm. Weiß ich nicht, wie gut
vielleicht das funktioniert. Ich gab's das ja auch noch gar nicht da. Also es ist jetzt auch nicht so alt.
Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt gar nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja. Aber ich meine, vielleicht noch so als kleiner Einwurf, ne? Also den Test, den du hier gemacht hast. Du hast es ja genau dokumentiert, wie du das getestet hast.
Ja.
Also im Grunde könnte jemand deinen Test wiederholen mit einem anderen Coding-Tool.
Ja, genau.
Mir ist es
auch wichtig, halt auch zu sagen, okay, das sind auch die Limitations von dem, was ich da gerade aufzeige, ne? Weil das muss man halt einfach sagen. Ich gucke halt nur ein paar Tools an, die es halt gibt und nicht alle. Und es ist halt sehr limitiert von der Aussagekraft her, was so die Nutzung über Zeit anbetrifft. Ne? Ich habe auch die Ergebnisse jedes einzelnen dieser Tools hochgeladen, außer halt Base44, weil die haben ja keinen Code gegeben, hatte ich
vorhin schon gesagt.
Genau. Ja. Also man kann sich das auch auf GitHub dann alles angucken, habe ich auch immer verlinkt. Da kann man sich dann auch, und man kann sich zwischendrin auch ein paar Screenshots angucken, die habe ich hier verlinkt in dem Blogpost, wo ich dann jeweils nochmal zeige, okay, so sieht die App dann aus, die gebaut wurde. Und so sieht auch das, die Entwicklungsumgebung in Anführungsstrichen aus. Sprich, also, wenn man halt den Prompt eingibt, wie sieht das Ganze dann aus, was passiert da? Ich möchte noch eine Sache hervorheben bei Replit, was die ganz smart gemacht haben. Die haben gesagt, hey, willst du jetzt erstmal überlegen, wie du das Ganze eigentlich gut aufbauen kannst und eine Art Design-Modus erstmal machen, um erstmal die Oberfläche zu bauen und dann coden wir? Oder willst du direkt ins Coding? Ich habe halt gesagt, direkt bau mal jetzt. Aber eigentlich, ne, wenn man das verwendet, würde man wahrscheinlich den anderen Weg wählen. Dann würde man genau das Gleiche machen wie ich auch und würde sagen, okay, jetzt designen wir mal. Dann siehst du, ach hier, das funktioniert ja so noch nicht. Dann vibe-codest du dich erstmal dahin, dass die, dass das Design passt und dann sagst du, und jetzt bau. So, dann hast du auch noch Fehler wahrscheinlich drin, aber ich glaube, dann versteht die AI deine App besser. Also das, was du getan hast, weil es dann Modelle im Hinterkopf baut, für das, was am Ende entstehen soll. Und das ist halt noch eine andere Sache, nämlich was man ja gerade in Kontexten, die halt schon länger vorherrschen, oft hat, ist halt, hey, ich will jetzt mal folgende Landingpage bauen, verwende mal unser Design System dafür, ja. Oder ähnliches. Und immer mehr Tools kommen mittlerweile auch auf den Trichter, dass es halt Custom Design Systems gibt und dass man die halt als Grundlage nehmen sollte, um die App zu bauen. Jetzt nehme ich wieder hier.
Wie bindet man die an?
Genau, dann bindet man die an und dann bauen die das. So, ich habe vor 3 Jahren oder so, 3,5 Jahren, als so der Hype mit ChatGPT losging, mal so einen Blogpost geschrieben zum Thema Frontend Engineering. Wohin entwickelt sich das eigentlich? The Future, the AI Future of Frontend Development. 23, ja, 2,5 Jahre ist es her. Ich verlinke das mal hier auch noch. Und da hatte ich halt so ein Stück weit gesagt, es wäre halt in jedem Fall sehr cool, wenn man halt perspektivisch so ein Design-System halt hätte und irgendeine Application, die halt das Design-System nimmt und das mit deinen Daten verknüpft und dann daraus eine Applikation baut. So, und im Low-Code-Bereich hatte man ja schon ähnliche Dinge in den letzten Jahren öfter mal gesehen, ne, dass man halt so über Zusammenziehen von verschiedenen Datenquellen halt dann einfach einen Backend erzeugen konnte. Auf einer Konferenz kürzlich habe ich auch nochmal ein Tool gesehen, da komme ich jetzt leider nicht auf den Namen, wo man halt so Low-Code-mäßig auch so viele Business-Prozesse abbilden kann und die AI aber anweisen kann, wie halt die Datenquellen genutzt werden können. Auch super, ja. Und um wieder zurückzukommen zum Thema Design Systems, jetzt hier die kappenschenkenden Freunde von Vercel haben ihr V0-Tool, haben sie mir da neulich erzählt, auch so aufgebohrt, dass man jetzt nicht mehr deren Component-Toolkit, Component-Library verwenden muss, sondern man auch sein eigenes Design-System dort hochladen kann beziehungsweise verlinken kann und das dann V0-Applikationen mit diesem Design-System baut. Wenn man sich das mal so überlegt, cool, wie powerful das eigentlich ist, wirklich jede Landingpage, die du bauen willst, ja, wie schnell du sein kannst damit. Also gerade wenn es so, sag ich mal, leichte Dinge sind und wenn du dann noch jemand bist, der vielleicht aus dem Designbereich kommt, der halt sagt so, verstehe jetzt Code nicht so 100% und jetzt so der IE6-Hack, den habe ich jetzt auch nicht mehr so spruchreif auf den Lippen in CSS, ja, aber du, you know your way around, so, ja, dann ist das halt so powerful, meiner Meinung nach, und man kann so viel damit bauen. In Klammern und natürlich auch Quatsch mitmachen, aber
ja, klar.
Wir sehen natürlich die positive Seite der Dinge.
Was den Stack angeht, genau, also im Grunde kann man, sind die sich da irgendwie alle einig, die Tools. Es ist also eine React/Next.js-Anwendung, ne?
Ja.
Also so, manchmal nur React ohne Next.js, dann, oder? Also zumindest sehe ich das hier in deiner Übersicht.
Ja, genau so ist es.
Ja,
also die.
Genau, dann TypeScript ist immer dabei.
Ja, die gehen alle auf denselben.
Tailwind ist immer dabei.
Auf denselben Stack, ne? Du hattest da ja auch die Theorie zu, wieso das so sein könnte.
Genau so. Ja, ich habe die Theorie nicht. Also der Paul Kinlan von Google, der ist so DevRel Lead bei Chrome. der bloggt immer mal und der beschäftigt sich auch viel mit AI-Kram letzter Zeit und der hat einen ganz schönen Artikel geschrieben, die Dead Framework Theory. Also das ist im Prinzip das, was wir wahrscheinlich auch bei Bilderzeugung und so immer mehr sehen werden, dass das halt so ein einfach so ein Cycle ist, dass wir momentan viel React-Code-Bases haben mit TypeScript und eben Tailwind und Co. Und damit werden ja dann die Modelle trainiert. Entsprechend die arbeiten ja auch nur mit Wahrscheinlichkeiten, ne? Also die überlegen ja im Grunde, was ist jetzt der wahrscheinlichste nächste Wortfetzen oder Code-Schnipsel, den ich mache, und da kommt halt dann beim Würfeln irgendwie immer ein React raus. Es gibt ja auch dieses, irgendwo gab es so ein Artikel, der auch eben sagte, irgendwie 60% des in 2025 erzeugten Contents ist AI-generierter Content. Und damit werden ja dann auch wieder diese Modelle trainiert, außer Leute sind irgendwie so findig, das zu sehen, dass das schon AI-generierter Inhalt ist und das dann ausklammern, aber wahrscheinlich eben nicht. Und so hast du dann quasi so einen leicht incestuösen Zyklus, was irgendwie ganz spannend ist. Also ich hatte, letztens war auch noch einer, der hat auch mal so getestet Bildgenerierungstools, und er hat das so gemacht, er hat quasi eine Vorlage, ein Foto reingeladen und gesagt, erzeuge mir ein Foto, das genau gleich aussieht. Mhm. Und das haben die nicht geschafft. Also die sind ja nicht deterministisch. Es gibt immer so kleine Abweichungen. Dann hat er so einen Zeitraffer gemacht aus diesen ganzen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal finden kann, das war echt cool, aus diesen, also so wie man das so mit Zeitrafferaufnahmen kennt, aber eben durch alle Generierungsschritte durch. Und das hat sich immer weiter von dem Original entfernt, bis es am Ende so ein, quasi nur noch so ein Comic oder so ein Plakat wurde.
Ja.
Und nice. Da bin ich mal gespannt, also was das eben auf Code bezogen bedeutet, ob dann da auch so wilde Gewächse rauskommen, wenn man eben quasi immer im Kreis füttert.
Mhm. Ja, das genau.
Und du hast halt eine Monokultur auch.
Richtig. Und es befeuert sich halt immer wieder, ne? Also ich habe jetzt 8 Repositories da hochgeladen oder 7, die halt alle React, Tailwind, TypeScript-Code sind. Und dann sieht der Modell Crawler, so viel TypeScript-Code wusste ich ja gar nicht. Ja, dann ist es ja noch wahrscheinlicher, dass TypeScript cool ist.
Ja, genau.
Aber ich meine,
auch jetzt ist es ja schon so, neue Frameworks wie Solid und Quick und Astro und so, die setzen ja alle auf React, auch zumindest als View-Layer, einfach um Leute irgendwie noch onboarden zu können, also begeistern zu können für was Neues, weil wenn es halt irgendwie so aussieht wie das, was sie kennen, aber nicht mal die haben es ja geschafft in den Output der Tools. Ne?
Nee,
das also die sind schon zu anders und also nur wirklich ganz konservativ, was erprobt ist.
Mhm.
Das ist natürlich die Frage, inwieweit sich überhaupt noch irgendwelche anderen Dinge so durchsetzen können. So ein bisschen wie auch bei den Spielen, da wollen ja alle nur Fortnite spielen und dann kommt ein neues Spiel raus und spielt trotzdem keiner, aber alle wollen Fortnite spielen, so, oder?
Ja.
Ja.
Ja, es ist eine interessante Betrachtung und die Frage ist halt, wie wird sich das halt in, also perspektivisch dann verändern? Ne?
Da bin ich auch echt gespannt.
Auf der anderen Seite sind es halt alle Leute, die sich so damit befassen, wie wir haben vorhin von PHP gesprochen, wie oft hört man, diese Company ist komplett noch auf PHP. Ich denke mal, dass halt große Companies, die sich halt wirklich Gedanken machen, wie wollen wir unseren Tech-Stack aufbauen, die machen dann vielleicht auch was anderes. Und was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, wir reden hier über Web. Es gibt ja auch noch viel, was so sehr Backend-lastig ist, wo halt Web eigentlich gar keine Rolle spielt, ne, was halt eher API-lastiger ist, wo es auch ganz andere Anwendungsfälle gibt, und Mobile ist halt auch ein Thema, was ich jetzt nicht betrachtet habe, was ich auch super interessant finde, nochmal in diesen Tools zu sehen, ne, wie funktionieren die. Ich habe mich ja auch lange mit Mobile jetzt in den letzten Jahren viel mit Mobile beschäftigt, viel mit Smart TVs etc., wo halt das alles nochmal ganz anders aussieht, was halt überhaupt gar nicht so viel mit dem Web eigentlich dann zu tun hat, ne? Ja, also genau, und das ist halt eine Limitierung einfach von diesen Tests, die ich da gemacht habe.
Ja.
Neben dem Thema Frameworks gibt es halt auch noch so ein paar andere Erkenntnisse, ne? Man muss halt wirklich gut auf die Kosten gucken, was man halt machen möchte. Ich denke, das möchte ich nochmal mitgeben. Und auch Code Quality, es gibt halt wirklich Tools, die bauen halt zwar, also alle haben so eine bestimmte Base, ne? Also bei keinem Tool sah es jetzt irgendwie total komisch aus, was da an Code generiert wurde. Es ist halt React mit, also TypeScript React mit Tailwind. Mhm. So man kennt's. Aber manche Codes, also manche Tools waren auch extremely verbose. Also die haben dann sehr, sehr, sehr viel generiert. Ich gucke hier gerade nochmal, könnt ihr auch alles selber in dieser Tabelle, die ich da gebaut habe, nachschauen.
Nee.
Beispielsweise Lovable, ja, da haben wir jetzt 4000 Zeilen Code ungefähr. Bei Replit sind es 5000. Vercel kriegt das Ganze aber in 1000, also 1900 ungefähr hin. Da muss man halt einfach sagen, okay, krass, wie schafft man es denn, so einen großen Unterschied zu haben? Und wenn man dann auch mal reinguckt, was das Thema des Feature-Umfangs anbelangt, ist es jetzt nicht so, dass dann eins dieser Tools extrem besser war, die Feature zu erfüllen. Ganz im Gegenteil, ja. Also man war ungefähr Feature Parity, hatte man da erreicht. Ja. So. Genau. Das ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu betrachten. Ich habe leider bei Cloud Code, glaube ich, die Code Quality nicht. Also hier einen Copy-Paste-Fehler mit drin. Aber auch bei Cursor zum Beispiel sieht man, dass die Anzahl der Funktionen 114 in etwa der entspricht 117 von Vercel. V0, Entschuldigung. Und bei Lovable und Replit sind es dann eher 250 beziehungsweise 296, wo man dann schon sieht, okay, das ist halt irgendwie, der Code scheint sehr verbose zu sein im Vergleich zu den anderen Tools. Also die anderen Tools sind anscheinend mehr on point. Ja, das vielleicht ja noch als eine weitere Betrachtung. Und ich habe dann noch so Recommendations drunter geschrieben, könnt ihr euch selber durchlesen, aber ihr habt es eh alle hier rausgehört, dass ich V0 nicht schlecht finde und Cursor finde ich auch okay. Genau.
Ja, cool.
Yes.
So gut, dass du das einfach mal recherchiert hast. Ist halt, wie du gesagt hast, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ne?
Genau.
Also einfach dadurch, dass so viel passiert, dass es so ein bisschen wie, ein Buch über Webtechnologie schreiben oder sowas. Also vielleicht kann man bald Bücher über React und Next.js schreiben, weil auch wahrscheinlich neue Features, die in React rausbringen und in Next, werden einfach nicht mehr genutzt, weil die KIs ja nicht darauf trainiert sind, ja, außer vielleicht von Vercel selbst. Das heißt, die können eigentlich die Arbeit jetzt auch, die können auch alles liegen lassen und die Teams disbanden,
ja,
weil in Zukunft werden einfach die neuen Dinge nicht mehr den Weg in die Codebases finden.
Ja, dann muss man einfach neue Bücher von der AI schreiben lassen. Schreibt mir dieses Buch genauso und dann machen sie es wie bei Image-Generierung und dann ist halt nicht genauso, aber so sagen wir mal 90% das gleiche und dann machst du das 10-mal, haust es auf GitHub raus und dann liest es irgendwann.
Ja, und dann ist da einfach irgendwo so Arschloch steht dann da drin, mitten im Text.
Beispielsweise, ja. Ja. Wahrscheinlichkeit war hoch genug, dass es auf Position 2 oder 3 der nächsten Worte gerankt. Ja, alright. Ja. Also genau, das muss man halt mal sehen. Natürlich hat das alles super viele Implikationen, ne? Also auch wenn man sich mal überlegt, was bedeutet denn das jetzt alles für uns als Developer, wenn da auf einmal sowas um die Ecke kommt. Ja, ich habe Freunde, die sind halt spezialisiert auf HTML und CSS und JavaScript kommt so nebenher. Was bedeutet das für die, ne?
Ja, also ich habe mir das Vercel ja auch den Vercel Output anguckt, der sozusagen der beste war. Du hast ja auch mit so Lighthouse und Co. hast du das ja auch durchgetestet. Tatsächlich finde ich das ganz interessant, dass zum Beispiel bei Accessibility da 100 Punkte rauskommen, weil da sind so ein paar Sachen dabei, die so zum Beispiel hier so den File Upload kannst du per Keyboard nicht fokussieren. Dann die Inputs haben auch keine Labels, die haben ja so, nur so Placeholder Texte, die quasi, also es gibt ja diese quasi dieses Computed Name Verfahren, für Inputs und so, okay, wenn kein Label ist, dann guck mal, ob ARIA-Label ist, und wenn ARIA-Label nicht ist, dann guck man, ob Label by ist, und wenn das nicht ist, guck, ob ein Title ist, ach nee, ist auch nicht, dann nimm Placeholder.
Mhm.
Und die sind natürlich drin, aber sobald du irgendwas eingibst, ist natürlich dann direkt der Name von dem Input das, was du, wenn du da X reingibst, dann ist dann der Label X.
Ich weiß nicht, wie gut Lighthouse Accessibility ist, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das hat mich so ein bisschen gewundert. Also genau, es ist jetzt ja auch nicht, es ist nicht total kacke. Also ich glaube, dass auch, also ich glaube auch viele Codebases sind eher auch sogar noch schlechter. Die sind nicht jetzt irgendwie, also die besseren Codebases sind schon eher selten. Genau, aber wenn natürlich auch keiner Wert darauf legt, also auf so eine perfekte Accessibility, dann nützt es natürlich nichts. Ne? Also wenn den Leuten das reicht und es ist okay, aber es ist so, ist okay, dann bleibt es wahrscheinlich dabei, und die werden dann nicht gefragt, ob sie da irgendwie nochmal ihren Fachinput dann noch dazugeben können.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war halt bisher auch schon so, und meine These ist, dadurch, dass du Developer Zeit, Developer Power reduzieren kannst, wenn du sowas baust, hast du mehr Kapazitäten, sprich Geld, um andere Dinge zu tun. Um beispielsweise zu sagen, okay, komm, wir holen uns nochmal eine Expertin, einen Experten, und die sagen uns nochmal was zu.
Meinst du?
Performance.
Ich weiß es nicht. Wäre natürlich gut, aber die kann ich mir nicht, ja.
Die Möglichkeit ist mehr da, als sie vorher war. Weil vorher musstest du das ganze Geld in deine Developer geben. Und wenn die nicht an Accessibility gedacht haben, dann hat keiner dran gedacht. Und bloß, weil dann irgendwer gesagt hat, ja, es wäre doch mal gut, an Accessibility zu denken, und deine Developer haben alle gesagt, Accessibility, wie schreibt man das jetzt? Keine Ahnung, worum es da geht. Hat sie halt auch nichts gehabt davon, ja. Und ich glaube, das ist halt in unserer, nehme ich mich jetzt mal einfach mal mit ein, Nerd-Betrachtung so, manchmal kommt das ein bisschen kurz, weil der ein oder die andere von uns halt dazu neigen, extrem tief in diesen Themen drin zu sein und zu sagen, okay, aber wir müssen doch, wenn wir Webseiten bauen, das müssen wir doch machen. Das ist doch das Bare Minimum. Aber nein, eigentlich ist es Princess Treatment, beziehungsweise King Treatment oder wie auch immer. Ihr kennt es alle besser als ich von Social Media. Weil das macht halt keiner. In der Real World macht das keiner. Es sei denn, du wirst dazu gezwungen. Also, sprich, es gibt eine europäische Verordnung, Accessibility Act, und der sagt, du musst das machen, aber ansonsten, ja, leider gucken zu wenig Leute da drauf. Sagt mein Realitätsspiegel mir zumindest.
Ja, aber ich glaube, dass, ehrlich gesagt, also man wünscht sich ja immer, dass dann dadurch, dass Kapazitäten frei werden, die dann für sowas benutzt werden. Und ich habe immer das Gefühl, dass genau das passiert dann irgendwie trotzdem auch nicht. Dann ist so, cool, dann ja, hat weniger gekostet, geil. Machen wir, schalten wir Werbung dafür oder so.
Ja. Leider muss man wahrscheinlich sagen, dass du nicht ganz Unrecht hast, weil wenn man sich halt auch anguckt, unter welchem Kostendruck die Wirtschaft halt überall steht, ne, und Agenturen, die halt am Struggeln sind, weil keine Aufträge reinkommen, Werbeindustrie, die halt
ja,
keine
Agenturen sowieso, das kann ich schon verstehen.
Keine Cola
haben. Aber immer schon, ja.
Ja. Yes, yes, yes. Ach, genau. Das ist aber...
Ja, also, das ist aber so ein bisschen auch so dieses Problem, ne, also brauchst du weniger Entwickler, brauchst du vielleicht keine Juniors mehr, okay, ist, genau, aber was, irgendwer muss ja dann da sein, der so drauf guckt auf den Output und eben dem Vibe-Coding-Tool sagt so, ja, jetzt musst du aber jetzt nochmal drüber gehen, das war jetzt nicht so gut, was du gemacht hast, ne? Oder so ein bisschen so dieser Google Maps-Effekt, dass du dann irgendwann einfach verblödest und keine, irgendwie mit einer Karte in der Hand nicht mehr klarkommst, weil du halt immer dein Google Maps zum Navigieren hast, das sind so die Befürchtungen, die ich habe, dass man dann zu bequem wird, weil einem einfach so viel abgenommen wird und so diese, das so ein bisschen einrostet alles.
Ja.
Man dann zu sloppy wird.
Ich stimme dir da total zu, und es backt ja auch die Question, sozusagen, wie geht es eigentlich in Zukunft hier weiter, wenn wir irgendwie gar keine Juniors mehr ausbilden. Also ich habe, wie gesagt, auf Konferenzen von mehreren Teams gehört, die halt gesagt haben, ja, bei uns sind halt die Juniorstellen gestrichen. Sowas wollen wir nicht. Und es war eh schon immer schwierig, diverse Teams im Sinne von unterschiedliche Professionalisierungsgrade der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen und nicht nur Seniors einzustellen, ja. Die Frage ist halt, wie wird sich die Technik entwickeln? Wird das noch ein Thema sein? Oder, also, muss man der AI in ein paar Wochen, paar Monaten, paar Jahren nicht mehr auf die Finger gucken, weil die halt gut genug ist? Ja, Moore's Law. Wir haben alle miterlebt, was das Thema Halluzinieren bei LLMs für einen riesen Fuck-up war in den ersten Monaten, Jahren. Heute redet man gar nicht mehr so viel über Halluzinieren. Ja, das gibt's noch, aber es gibt eigentlich andere Fehler, die die AIs sich ausdenken, die LLMs sich ausdenken. Aber es gibt halt lang nicht mehr so viele Probleme damit, wie es beispielsweise bei der GPT-3-Version gab, ja. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wo stehen wir denn jetzt in 3 weiteren Jahren? Wo haben wir uns denn in den letzten 3 Jahren hinentwickelt, ja? Und das ist halt so rasant einfach in diesem Kontext. Und wenn wir uns jetzt mal
es gibt ja auch so, ja, aber das ist ja so ein bisschen so wie mit, also ich finde, das ist so ein bisschen wie mit Content-Management-Systemen, die man so, oder so, man baut irgendwas damit und dann kommt man relativ schnell ziemlich weit und man ist so guten Mutes und froher Dinge, so boah, mega geil, wir haben jetzt schon so irgendwie 80% unseres Anforderungskatalogs, ging echt super mit, keine Ahnung, Typo 3 oder Joomla oder was weiß ich, was es da so gibt. Jetzt sind ja nur noch 20% übrig, so linear expoliert, so okay, ist eine Sache von noch 2 Wochen, dann haben wir das in der Tüte, so.
Klar.
Und da fangen die Probleme dann an. Und ich glaube, so ein bisschen ist das bei KI auch, wenn nicht gut für die KI, aber dann eben schlecht dann auch sogar für die SeniorentwicklerInnen, weil die wird's dann ja im Grunde auch irgendwann nicht mehr brauchen. Also wenn sozusagen keiner mehr das Tool kontrollieren muss, weil es nicht mehr kontrolliert werden muss, weil es so toll ist, dann fällt ja quasi der ganze Berufszweig dann weg. Also dann
verändert er sich halt. Ja. Er verändert sich und wenn wir an Frontend Development vor 20 Jahren denken, als ich das erste Mal wahrscheinlich grob da irgendwie ein bisschen mehr mitgemacht habe, ein bisschen länger ist her, aber so, ne, also die Netscape-Zeiten waren halt andere Zeiten zum Thema Code schreiben, als es halt die 2010er Jahre mit Backbone waren und als es die 2020er Jahre mit, also Anfang der 2010er versus Anfang der 20er, als wir halt mit React anders Code geschrieben haben, so, ne? Die Art und Weise, Code zu schreiben, hat sich immer verändert. Die Art und Weise, Applikationen zu erzeugen, sage ich mal, hat sich immer verändert. Man musste immer neue Dinge wissen. Also ich meine, wer hat sich vor 15 Jahren denn beschäftigt mit so Performance-Metriken, ja, also irgendwann kam der Speed-Index auf und da ging es dann eigentlich erst richtig los, dass sich jemand mal das Frontend angeguckt hat und mal überlegt hat, wie schnell ist das Frontend, außer halt der Papst himself, der, wie du hier vor uns sitzt, ja, aber wie viele Leute haben das sonst noch gemacht? Heute ist Web Vitals ein Thema, was jede drauf haben muss, so. Und ich glaube, die Frage ist halt, wie verändert sich die Profession halt? In welche Richtung geht es? Kannst du als reine Frontend-Entwickler, Frontend-Entwicklerin noch in Anführungsstrichen überleben? Oder musst du dich mehr so in die Richtung Full-Stack entwickeln und sagen können, okay, ich weiß halt, wie ich so ein Tool benutze. Ich weiß, wie ich das alles zusammenbringe. Ja, wie ich damit etwas erzeugen kann, was für sich einen Wert ergibt. Ja, wo du halt wirklich sagen kannst, okay, hier ist deine User Story, die hat ein Business Value da dran geschrieben, dieser Business Value ist XYZ und den kann ich als einzelne Entwicklerin, Entwickler erfüllen und ich hole mir aber noch jemanden ab und zu mal dazu, weil die Person kennt sich dann noch besser mit der Datenbank aus oder so.
Ja, also wäre für mich jetzt nicht so attraktiv, das wäre ja wie wenn ich so ein Maler wäre und quasi jetzt ab jetzt immer einem Roboter sagen müsste, wie er die Bilder malt und ich darf ab und zu mal so einen kleinen Klecks noch mit draufsetzen, obwohl ich ja eigentlich an dem Malprozess und an dem, das ist ja eigentlich viel so Tüftelei und Knobelei und so quasi das Beste aus vielen so Kompromissen finden und Architektur noch dazu. Genau, theoretisch. Also wenn man das jetzt zu Ende denkt, dann bräuchte man ja noch nicht mal so ein Zampano oder eine Zampanette, die da quasi da das alles koordiniert, sondern du hast halt einfach irgendwie deine einfach Leute, die sagen, was sie brauchen und das Ding plant und baut selber und macht es dann gut.
Ja.
Oder gut genug.
Ja, das stimmt natürlich. Also ich glaube erstmal, dass ich das jetzt auf, also das ist meine persönliche Meinung, auf absehbare Zeit wird das jetzt erstmal nicht weggehen, was wir machen. Also es wird zwar eine spitzere Gruppe sein an Menschen, die das machen. Also nicht jedes Unternehmen wird sich diese das mehr leisten wollen, ne? Aber ein Stück weit sind wir ja auch heute schon da, wenn du dir in Claude den Plan Mode, habe ich leider vorhin vergessen zu erwähnen, anschaust, ne, wo, also ich beispielsweise mit der Maschine halt irgendwelche Senior Engineering Diskussionen führe, wo ich halt sag so, ey, ich will mal das, plan mal dieses Feature, und dieser Plan Mode fragt mich halt Fragen, ja, was ist denn damit? Willst du das so machen? Und was machen wir denn hier? Und dann kannst du da entsprechend deine Meinung halt auch ein bisschen kundtun, und dann diskutiert man da oder guckt sich das an, was die Meinung der Maschine ist, und dann sagt man, nee, wie wär's denn hier da und damit? Ja, aber was ist denn da und damit? So, ne? Also man kommt da schon sehr, sehr nah dran, dass man auch noch mit shapen kann mit dem Roboter zusammen, wie er denn jetzt malt, die Wand voll malt, ja, oder das Plakat. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Es verändert sich dann etwas, ne? Und ja, man kann auch sagen, finde ich jetzt nicht attraktiv. Wie war es in der Vergangenheit, wenn man etwas nicht attraktiv fand, ne? Dann musste man sich halt umorientieren. Und ich glaube, das steht einigen Menschen bevor, vielleicht auch mir selbst, uns selbst, ja, dass man sich umorientieren muss.
Nee, da müssen wir den Podcast ja zumachen. Den hört ja keiner mehr.
I don't know. Also, da wollen wir jetzt mal nicht schwarz malen, oder?
Ja.
Ich war vielleicht das ganz kurz nur noch zum Abschluss dieses Themenblocks.
Ja.
Also irgendwann in irgendeinem anderen Podcast habe ich es mal so gehört, dass, also wir reden halt gerade so viel negativ, wie die AI wird kommen und diese Jobs alle wegnehmen. Und wahrscheinlich ist das auch richtig, und das wird auch durch Robotik natürlich viel passieren, was das Thema nochmal begünstigen wird, etc. Und dann im Zusammenspiel. Auf der anderen Seite haben alle Menschen das auch durch die Industrialisierung gedacht. Ah, diese Manual Labor fällt jetzt weg, und jetzt haben wir diese ganzen Arbeiter, und jetzt durch die Industrialisierung wird das alles wegfallen. Und man muss halt sagen, und wir werden alle also die Zeiten werden schlechter, die Wirtschaft wird in eine Rezession fallen, und wir werden alle halt sozusagen schlechter dran sein als vorher. Und ja, wir sind gesellschaftlich gerade an einem Turning Point, ne, wo wir so ein Stück weit uns angucken und sagen, irgendwie weiß ich nicht, ob es der nächsten Generation noch genauso gut gehen wird, wie es uns gerade geht, oder unsere Eltern können sagen, uns ging's ganz gut, aber wer weiß, was mit meinen Kindern ist. So, und jetzt möchte ich aber den Blick sozusagen shiften nach vorne. Die industrielle Revolution hat ja, und das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn solche Revolutionen kamen, einen riesen Mehrwert geliefert, und alle Menschen sind besser dran, als sie vorher waren. Aber es war halt rumpelig, ne? Also da erstmal hinzukommen. Und ja, wahrscheinlich wird es uns auch bevorstehen, dass es genauso ist mit der AI-Revolution, die halt um die Ecke ist oder wo wir mittendrin sind, ne? Es ist halt ein bisschen Holter die Polter. Es kommen halt noch so ein paar Wirtschaftskrisen an der einen oder anderen Stelle, globale Krisen noch dazu, leider, die das Ganze gerade nicht leicht machen. Aber wahrscheinlich werden wir da alle besser rausgehen, als wir vorher da standen.
Ich bin gespannt.
Na.
Dein Wort in Gottes Ohr, Hans.
Ich hoffe es. So.
Ja. Ja, cool. Schaut euch mal das Blogpost von Hans an, wenn ihr irgendwie ein paar Details sehen wollt oder die Codebases. Und genau, wenn ihr irgendwie auch eine Meinung dazu habt, dann kommt doch mal in unseren Community-Slack rüber. Ja. Wo wir drin sind und auch immer mitlesen. Und auch immer tolle Lesetipps übrigens geteilt werden, wenn ich das mal noch kurz einwerfen darf. Schöner Artikel. Und genau, dann gibt uns da gerne Feedback, aber gerne auch auf Mastodon oder Blue Sky.
Und mich findet ihr natürlich auf dem langweiligen Business-Netzwerk LinkedIn ganz gut. Da könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht schreiben.
Genau, da sind wir ja aber auch als Podcast.
Fragen habt oder so. Ja, genau. Mega ist das eigentlich. Also ja, finde ich auch cool, was da mittlerweile abgeht. Wir haben da jetzt auch die ein oder andere Gast mal am Start, die darüber rekrutiert werden sozusagen. Mhm. Von daher scheint es auch nicht so wack zu sein, wie alle immer sagen.
Nee, LinkedIn ist schon ganz okay. Ja, super. Dann vielen Dank, Hans.
Right, sehr, sehr gerne. Danke dir auch für die tolle Diskussion, tolle Fragen.
Was haben wir nächste Woche vor? Ich glaube, wir wissen es noch gar nicht, was wir nächste Woche vorhaben, meine ich, wenn ich mich da recht erinnere.
Alright, vielen lieben Dank, Shep. Und genau, ich würde sagen, schönen Tag euch allen.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Jawohl, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.